Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Hallo und herzlich willkommen. Wir werden darüber nachdenken im Verlauf dieser Sendung, ob alle Probleme unseres Landes gelöst wären, wenn Deutschland plötzlich zur Schweiz gehören würde. Da gibt es einen Film, der denkt genau darüber nach, Der große Kanton. Darüber werden wir sprechen. Außerdem erwarten wir hier den Regisseur Ralf Westhoff zu seiner witzigen Alters-WG-Komödie Wir sind die Neuen. Wir lassen es auch richtig krachen. Transformers zum vierten Mal in den Kinos zu sehen. Auch darüber werden wir reden, über vieles andere auch, viele neue aktuelle Filme. Aber wir wollen diese Sendung einem Mann widmen, der hat Film- und Fernsehgeschichte geschrieben. Natürlich als Moderator ist er weltberühmt geworden mit manchen Auftritten. Romy Schneider nicht zu vergessen, die er zu Gast hat in seiner Show. Dietmar Schönherr, der aber eben, ich finde, vor allem ein ganz wunderbarer, sehr eleganter, sehr intensiver Schauspieler war. Und ich denke besonders gerne an Dietmar Schönherr in dem Film Bin ich schön, übrigens von Doris Dörrie. Da gab es diese schöne Stelle, wo er erklärt, wie kann man so viele, viele Jahre mit der gleichen Frau verheiratet sein. Und dann sagt er so überzeugend, weil das ist seine eigene Lebensgeschichte. Es ist nicht immer die gleiche Frau. Es ist jeden Morgen eine andere. Es gibt unendlich viele Facetten ihrer Persönlichkeit. Und deshalb ist man immer überrascht, auch nach so vielen Jahren. Er war ja selbst 50 Jahre verheiratet. Seine Frau starb im vergangenen Jahr. Jetzt ist er ihr gefolgt nach einem reichen, glücklichen und sehr engagierten Leben. Also diese Sendung widmen wir in aller Bescheidenheit einem großen Schauspieler und einem wunderbaren Menschen, Dietmar Schönherr.
Oh ja. Ich glaube, das ist gar kein Truck. Ich glaube, das ist ein Transformer.
Also, es ist ein Transformer, haben wir gerade gehört. Das klingt ja so, als ob man sagt, oh, es ist ein Junge geworden oder ein Mädchen geworden. Es ist ein Transformer und es ist schon zum vierten Mal jetzt das Wunder eingetreten, dass die Transformers auf der großen Leinwand zu sehen sind. Und ich habe tatsächlich eine ganze Reihe von diesen Filmen auch gesehen. Ich habe das immer als eine Qual empfunden, weil ich das auch nicht mag, wenn so Metall auf Metall kommt. Ne? Also, es ist für mich so gruselig, wie wenn man mit einem Löffel so beim Umrühren unten an den Boden des Topfes kommt. Und von solchen Geräuschen ist traditionell natürlich ein Transformers-Film erfüllt geradezu. Wir haben also das vierte Mal jetzt Transformers im Kino. Begrüße ganz herzlich Thomas Klein, der sich das wieder angetan hat, Thomas. Und bevor wir über diesen vierten reden, vielleicht erstmal generellen Satz zu diesem Phänomen, also zu diesen riesigen Schrotthaufen, die aufeinander losgehen und ganz offensichtlich so erfolgreich sind, dass sie immer wieder die Massen ins Kino ziehen.
Also vielleicht sollte man zunächst sich mal mit der hässlichen oder was bemerkenswerten Realität abfinden, dass die bisherigen ersten drei Transformers-Filme 2,7 Milliarden Dollar international eingespielt haben. Das ist verdammt viel Geld. Da gab es also offenbar auch beim Zuschauer eine gewisse Nachfrage.
Muss wohl,
ob das jetzt aber andererseits wirklich an den Filmen und an der Geschichte, wenn man davon ausgeht, dass es sowas gibt in den Filmen, da bin ich mir manchmal auch nicht sicher gewesen, liegt oder vielleicht doch eher an diesem zugespitzten Spektakel, weil es gibt kaum eine Filmreihe, die lauter ist oder greller ist. Und was du gerade angesprochen hast, tatsächlich dieses auch für Menschen wie uns, sage ich mal, unglaublich penetrante Geräusch, so Stahl auf Stahl, dazu dann irgendwie eine sehr, sehr laute Filmmusik von Steve Jablonski. Das ist alles so Reiz- und Sinnüberflutung und das scheint aber offenbar ja anzukommen. Das scheint den Leuten das Gefühl zu geben, sie nehmen da eben wirklich mal ein modernes Spektakel mit. Und das kann man vielleicht schon mal sagen, der vierte Film schließt also auf dieser Linie exakt an.
Also es ist ein Werk von Michael Bay übrigens natürlich, also ein Action-Spezialist. Magst du es übernehmen? Gehst du das Wagnis ein, kurz zu skizzieren, worum es da eigentlich geht?
Das ist in der Tat eins der ganz, ganz, ganz großen Probleme von dem vierten Transformers-Film, dass Michael Bay, der ja auch die ersten drei Transformers-Filme schon gedreht hat und uns ursprünglich versprach, er würde hier einen Neustart wagen, sich zurückbesinnen auf eine wie auch immer geartete Grundlage des Transformers-Mythos, dass Michael Bay sich diesmal konsequent von allem trennt, was der, ich sage mal, Filmfreund oder die Filmfreundin im Kino eigentlich erwartet, wenn es um Geschichten oder Figuren geht. Also es ist eine relativ krude Handlung, dem Fan und Connoisseur sei vielleicht an dieser Stelle schon verraten, einige Jahre nach der Handlung des letzten Transformers-Films werden also die Transformers, auch die Guten, die Autobots, werden jetzt also gejagt von einer geheimen Dienststelle der amerikanischen Regierung. Das klingt unheimlich zeitgemäß, aber wird im Film auch nicht wirklich erklärt, ist auch überhaupt kein Stück schlüssig. Die werden also gejagt. Ein Bastler und Farmer, gespielt von Mark Wahlberg, gerät dann quasi in den Besitz von Optimus Prime, dem guten Chef der guten Autobots, der also als Wrack, Achtung, in einem verfallenen Kino irgendwie aufgefunden wird. Keiner weiß, was das soll. Und nein, es gibt keine echte Geschichte. Also es gibt diese Geheimdienstler, die Transformers und die Autobots und die Guten und dann eben auch Mark Wahlberg und seine Familie jagen. Ja, es gibt irgendwie einen etwas karikaturmäßig gezeichneten Industriellen, das ist so auf den Spuren von Steve Jobs, gespielt von Stanley Tucci, der daraus quasi Zukunftstechnologie machen will aus den Resten dieser zerstörten Roboter. Aber nein, es gibt keine Geschichte. Es gibt nicht wirklich irgendwas, was man zusammenfassen kann.
Was man aber sagen kann, und das ist schon ziemlich erstaunlich, der Film ist in China, ganz speziell in Hongkong übrigens, ein Riesenerfolg, hat da wahnsinnig viel Geld eingespielt, die Leute begeistert. Das hat durchaus was zu tun, auch mit dem Produktionshintergrund, glaube ich.
Also das Interessante ist tatsächlich, dass Michael Bay, der sich ja auch immer so als großer Fan und ich sag jetzt mal ins Unreine Propagandist der konservativen amerikanischen Politik oder des US-Militärs inszeniert hat, dass der gar keine Probleme damit hat, den neuen Transformers-Film als amerikanisch-chinesische Koproduktion zu drehen. Und auf der einen Seite gibt es dann in dieser Geschichte halt dann diesen sinistren amerikanischen Geheimdienstler. Aber wenn der Film und die Geschichte dann in Hongkong ankommt, dann trifft man da auf sehr gut erzogene, sehr gepflegte chinesische Obrigkeit. Und man hört auch unter anderem diesen, wie ich finde, relativ verfänglichen und ein bisschen unschönen Satz eines chinesischen Offiziellen, der sagt, wir werden Hongkong niemals aufgeben. Und ich glaube, der Erfolg, den der Film in China hat, und China ist halt ein boomendes Kinoland, hat natürlich damit zu tun, dass man sich, ich sag jetzt mal, etwas ranwandt. Sowohl mit einer chinesischen Nebenfigur, die den ganzen Film schon begleitet, aber dann eben auch mit diesem großen Showdown in Hongkong. Und das finde ich halt ein bisschen komisch. Der Film steckt voller Produktplacement und voller Werbung für Automobile und neues Kriegsgerät. Aber so zum Ende hin bekommt er halt auch so einen ganz komischen, mein Gott, ist die Volksrepublik China ein tolles Land-Touch. Und das fand ich sehr, sehr komisch.
Der filmgewordene Blechschaden, jetzt schon die vierte Ausgabe Transformers im Kino zu sehen, bedanke mich sehr herzlich. Thomas Klein war das.
Radio 1 Uhr mittags, das Filmmagazin, wie der Wind sich hebt. Das ist der neue und zugleich der letzte Film des japanischen Animations-Altmeisters Hayao Miyazaki. Also sein Abschied aus seinem Berufsleben. Ein Mann, der uns so große Werke geschenkt hat wie Prinzessin Mononoke oder Chihiros Reise ins Zauberland. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Anke, schön, dass du da bist.
Hallo Knut-san.
Ja, genau, Anke. Und wir beide sind ja schon ein bisschen traurig, weil es einfach ein großer Mann ist, weil er bedeutende Werke geschaffen hat und sein neues Werk jetzt uns doch wiederum sehr beschäftigt, weil, anders als in den Filmen, die ich jetzt eben so genannt habe, da hat er immer fantastische Welten erschaffen, hat er hier jetzt erstmal eine wahre Geschichte erzählt, also ein Biopic, wenn man so will, ein Animationsbiopic über Jiro Horikoshi, ein Mann, den es eben wirklich gab, ein legendärer Flugzeugabbauer. Was meinst du, was hat Miyazaki daran gereizt, jetzt ihm diese Geschichte zu erzählen?
Naja, ich glaube einmal, dass er so in diesem Erfindern, Geistenverwandten, Seelenverwandten gesehen hat, weil du hast es ja schon gesagt, Miyazaki hat immer Welten erschaffen, erfunden. In seinen Filmen geht es aber auch immer wieder um Erfindungen, darum, dass der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt sind. Und Miyazaki hat ja auch den Faible dafür, alles abheben zu lassen. Also wenn du an Kiki, der Lieferservice, denkst, da ist es natürlich erstmal nur ein Besen, aber es gibt natürlich auch das Flugrad. Oder dann gibt es das ganz geniale Katzentaxi mit den Mäuseblinkern aus Totoro, der Nachbar, oder das wandelnde Schloss, ne? Das hat ja so vier Beinchen, ist auch eine Dampfmaschine mit ganz vielen Schornsteinen und das kann ja auch abheben. Also ich glaube, da gibt es so eine Ähnlichkeit, und was Miyazaki ja auch immer hatte, es gibt nicht so die Kategorien zwischen Gut und Böse, sondern seine Helden müssen ja eher gegen die Uneindeutigkeit der Welt kämpfen, und das musste dieser Flugzeugingenieur natürlich auch. Er musste ja auch zusehen, wie seine Erfindungen dann eben missbraucht wurden für den Zweiten Weltkrieg. Er hat dann ja den Prototyp eines Flugzeuges erschaffen, das dann auf Pearl Harbor geflogen ist. Also der Fantasie werden hier reale Grenzen zum ersten Mal gesetzt.
Aber eben in diesen Traumsequenzen, wenn er davon träumt, im Flieger zu sein, was nicht geht, weil er Brillenträger ist, da ist ihm der Miyazaki, wie wir ihn kennen und lieben, also da ist das Fantastische da. Aber Anke, du hast ja schon das Hauptproblem für mich an diesem ansonsten ja sehr schönen Film angesprochen, also diese gewisse Beiläufigkeit, mit der erzählt wird von Japan. Japanischer Kriegs
schuld. Das ist ja eher wieder diese Opferhaltung, die in Japan ja sehr verbreitet ist, nicht? Und soweit ich weiß, gab es eben extreme Kritik an diesem Film im Land selbst, aber auch außerhalb, in China, in Korea. Und zwar Kritik aus dem rechten und aus dem linken Lager.
Ja, ja, natürlich. Die Nationalisten fanden diesen Film dann wieder zu kritisch, die Linken zu unkritisch. Und die Opferposition der Japaner ist ja auch nie leicht zu klären, weil sie schämen sich ja dafür, auch immer Opfer zu sein. Ich glaube, vielleicht, wo man Schwierigkeiten mit haben könnte, es ist ja auch eine große Liebesgeschichte, dass die Liebesgeschichte und Kriegsgeschichte quasi in einer Tonlage erzählt wird. Also, dass die Probleme, die er mit seiner Freundin hat, die dann ja schwer krank wird, genauso gleichgewichtig behandelt werden, eben wie die Probleme, gehe ich jetzt wirklich in die Industrie und erfinde diese Flugzeuge. Also, damit hatte ich vielleicht Schwierigkeiten, aber insgesamt, finde ich, macht dieser Film im Schaffen schon Sinn und es macht vielleicht auch Sinn, dass es der letzte ist. Weil wenn du dir die vorherigen Filme von Miyazaki anschaust, es ging ja immer um Zeppeline, Propeller und es war ja auch immer eine westliche Welt. Es war ja keine rein japanische Welt, sondern es hat in so Wiener Gassen gespielt. Man sah das Europa der Weltausstellung. Und das ist vielleicht ganz interessant, weil vor dem Zweiten Weltkrieg war Japan ja noch sehr traditionell eingestellt, im Westen nicht sehr aufgeschlossen gegenüber. Und dann sind sie nach dem Zweiten Weltkrieg ja in die Hypermoderne katapultiert. Also es gab nie so wie bei uns so die Anfänge der industriellen Revolution, wo die Erfindungen auch noch was Unschuldiges hatten. Und bisher war es eben immer eine Feier der Unschuld bei Miyazaki, was man mit Erfindungen schaffen kann. Und jetzt zeigt er auf einmal, dass diese Erfindungen eben auch missbraucht werden können und was dann eben mit diesen Erfindern passiert. Also insofern finde ich das schon ein rundes Abschlusswerk.
Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass diese Frage eben von Schuld und von persönlicher Verantwortung vielleicht noch stärker im Mittelpunkt steht. Für mich ist das ja hier am Schluss ganz beiläufig miterzählt von Anke. Aber trotzdem ist es natürlich ein wunderbarer Film. Also auch für mich ein Meisterwerk. Wunderbare Bilder, also wie er das Erdbeben zum Beispiel schildert. Da sieht man, da ist ihm einer der ganz großen Meister am Werk. Oder auch diese sensibel und ganz genau charakterisierten Figuren. Das sind Spielfilmfiguren. Da vergisst man manchmal auch wirklich, dass man einen Animationsfilm sieht.
Ja, aber was ich zum Beispiel interessant finde, du hast ja das Erdbeben mit dem Brand 1923 schon angesprochen. Und natürlich, wenn du diesen Brand siehst, hast du natürlich schon die Bilder des Atombombenabwurfs vor Augen. Also er hat die ganze Zeit das im Kopf, was auch noch passiert. Also er nimmt die Geschichte vorweg. Und wir haben ja bei ihm immer auch bei Miyazaki, dass alles sich Dinge, Menschen, Wesen verändern können. Und mit der Veränderung der Äußerlichen geht ja auch immer eine Veränderung des Wesens einher. Und da finde ich diese Flugzeuge auch einfach so sehr interessant. Am Anfang sind das einfach Flugobjekte, die abheben können, da freut man sich dran. Und dann verwandeln die sich ja auf einmal in Todesmaschinen. Also das in den Bildern ist doch vieles mitgedacht, miterzählt, was dann vielleicht in der konkreten Biografie ein bisschen vernachlässigt wird.
Sagt Anke Lewicke, bei der ich mich herzlich bedanke über den Abschiedsfilm von Hayao Miyazaki, Wie der Wind sich hebt. Und Anke, was mich ja sehr freut, parallel jetzt eben zum Start dieses neuen Films, zeigt das Movimento eine große Retrospektive eben mit den Filmen aus dem Studio von Miyazaki, eine Retrospektive des Ghibli-Studios im Movimento in Berlin-Kreuzberg und der neue Film von Hayao Miyazaki, zugleich sein letzter, Wie der Wind sich hebt, im Kino. Vielen Dank, Anke.
Tschüss.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Was eine WG ist, wissen viele Leute wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Es ist die normale Lebensform junger Menschen, die eben noch keine Wohnung sich selbst leisten können, die also alles teilen, was man so teilen kann und damit versuchen, eben die Kosten irgendwie zu minimieren. Dass so eine WG auch ganz anders funktionieren kann und vielleicht sogar als Zukunftsmodell für ältere Menschen dann auch eine Bedeutung haben könnte. Das erzählt uns eine sehr schöne deutsche Komödie mit dem Titel Wir sind die Neuen. Und was da aufeinanderprallt, das kann ich bereden mit dem Mann, der diese Komödie gemacht hat, der schon sehr erfolgreiche Filme gemacht hat. Shoppen war damals so ein richtiges Signal, finde ich, also auch für eine neue Art des Herangehens, auch eine neue Art zu arbeiten mit Schauspielern, also durchaus ein Meilenstein so in der Geschichte der deutschen Komödie. Ich freue mich sehr, dass er heute mal wieder bei uns ist, Ralf Westhoff. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Also fangen wir mal an mit den Älteren. Du hast also eine WG, die da gebildet wird aus drei Älteren, ich nenne mal die wunderbaren Schauspieler, Gisela Schneeberger, Heiner Lauterbach und Michael Wittenborn, kommen wieder zusammen. Aber das hast du ja geschafft, die zusammen zu zwingen. Sie machen es ja nicht, weil sie sich noch so wahnsinnig gern haben, sondern da gibt es ja eine äußere Not.
Ja, da muss man schon die WG ein bisschen relativ sehen, was das, was in ihrer Jugend vielleicht noch ein politisches Statement war, ist jetzt ökonomische Notwendigkeit. Sie ziehen zusammen, weil sie kein Geld haben. Also sie versuchen das ein bisschen ideologisch aufzuladen, aber sie lügen sich in die Tasche, weil eigentlich ist die Geschichte von Anne, die kann sich die Stadt nicht mehr leisten, obwohl sie ein langes Berufsleben hinter sich hat, aber das wird einfach nicht mit Geld belohnt und sie ist die erste Generation, die ja schon mal in der WG gelebt hat und das hat es für mich sehr spannend gemacht. Die wissen, wie es geht und sagen, warum nicht nochmal.
Also das ist die Ausgangssituation. Sie zieht los, versucht die Leute nochmal anzusprechen, mit denen sie früher zusammen gelebt hat, die nochmal zusammenzubringen. Bei den anderen beiden, bei den Herren, ist es aber nicht unbedingt nur die Not. Also bei ihr war das schon ziemlich klar finanziell von Anfang an. Bei den Männern hatte ich schon den Eindruck, dass es da irgendwie auch vielleicht noch andere Motive gibt.
Ja, es gibt da andere Motive, zum Beispiel bei dem Motiv des Charakters, den Heiner Lauterbach spielt, will ich es jetzt nicht verraten. Und dann gibt es die mir wahnsinnig sympathische Figur des Johannes in dem Film, der ist wirklich so, der freut sich auf die Gemeinschaft. Der freut sich drauf, Gesellschaftsspiele mit den anderen zu spielen, was ihm zwar nicht gelingt, aber der geht eigentlich da sehr ein kleines bisschen naiv vielleicht ran und lässt sich überreden und sagt, na komm, dann war doch gut damals. Und er erinnert sich auch gerne an die alten Zeiten.
Andererseits, und das fand ich wirklich sehr interessant, weil solche Leute kenne ich auch, ist das ja deshalb so ein sympathischer Typ, weil der die Ideale von damals schon sehr ernst genommen hat. Das heißt, das ist eine Generation, die hat im schlimmsten Fall überhaupt keine Rentenversicherung, die haben auch keinen Besitz, sie haben sich eben nie eine Wohnung gekauft, auch zu Zeiten, als es vielleicht sogar möglich gewesen wäre. Also hier rächt sich gewissermaßen eine Art Idealismus.
Ja, die werden bestraft. Also die haben durchaus sehr erfolgreiche, auch für die Gesellschaft erfolgreiche Berufsleben hinter sich. Das hat sich nicht in Geld ausgezahlt und jetzt stehen sie plötzlich da und die anderen Verdienste werden nicht in dem Maße berücksichtigt und die jungen Leute sehen sie wie so eine Warnung, um Gottes Willen. Drei ältere Leute, die kein Geld haben. Oh, bloß, dass uns sowas nicht passiert später.
Und damit haben wir schon mal so sehr schöne Überleitung gefunden zur nächsten Generation, die in deinem Film ja vorkommen, weil an sich wäre das schon ganz lustig, die drei jetzt in so einer WG, wie kommt man miteinander klar, wie teilt man den Abwasch ein und so. Aber nein, da gibt es ja in diesem Haus nun die andere WG. Das ist also das völlige Gegenspiel. Auch da nenne ich mal die Schauspieler Claudia Eisinger, Caroline Schuch, Patrick Güldenberg. Was haben wir da für eine WG?
Also das sind junge, heutige Studenten, die, ich will jetzt nicht zu viel verraten, die kommen sehr verspannt und biestig rüber und schocken die Alten auch, weil die Älteren nichts wiedererkennen, was sie an ihre Jugend erinnert und sie sind völlig ratlos, was sie da vor sich sehen und diese drei stehen kurz für ihren Examen und das, da möchte ich sie auch ein kleines bisschen entschuldigen, die sind biestig und verspannt, weil sie enormen Druck haben und weil sie vielleicht auch sehen an den Älteren, wie es ist, wenn man in dieser Welt aktuell ohne Karriere und ohne Geld dasteht, ist ein bisschen unkomfortabel.
Damit hast du schon ein ganz wichtiges Element, finde ich, deines Films beschrieben, so nebenbei, nämlich des Humors. Der ist bissig, der ist sehr satirisch manchmal, aber er ist nie gemein oder bösartig. Also ich fand, genauso ging es mir auch wie dir, ich fand, dass alle ja irgendwie auch recht haben. Ich meine, wenn ich jetzt für eine Prüfung lernen müsste und da unter mir machen die da völlig wieder mal Party, diese alten Leute da, hören da ihre komischen alten Klatten. Also ich kann die auch ein bisschen verstehen, junge Leute. Ging die offenbar auch so, ja.
Nee, das freut mich, dass es so ankommt, weil die älteren Darsteller, die haben auf gemeine Art und Weise, ziehen die so die Sympathien auf sich, weil sie auch sehr für sich einnehmend spielen, dass die Jungen sehr biestig rüberkommen. Deswegen versuche ich sie jetzt in den Interviews auch immer ein bisschen zu verteidigen und zu erklären, dass es mir darum ging, die Umstände zu kritisieren und nicht die Leute.
So alt sind ja zum Beispiel diese drei Schauspieler auch gar nicht, also die jetzt die Alters-WG repräsentieren. Aber
nee, das
der
ist
Unterschied
auch total
ist gigantisch.
Wichtig,
ne?
weil irgendwie jeder sich so auf diese Alters-WG, für mich war es nie eine Alten-WG, für mich war es immer eine Armen-WG. Ah, ja. Die sind 60 und mit 60 ist man heute alles andere als alt. Ich finde im Gegenteil, ich sitze oft im Café in der Kneipe mit Leuten, die sind 60 und das würde ich überhaupt nicht merken. Weiß ich nicht, was heute alt ist, vielleicht 70, 75, aber 60. Und auch die drei Schauspieler, da ist ja keiner vor mir müde geworden am Set, das war ja erschreckend.
Das würde mich jetzt sowieso mal interessieren, wie das so abgelaufen ist. Also wir haben ja diese beiden Wohnungen, ist das auch real im Haus so gedreht worden, dass die übereinander waren oder habt ihr da verschiedene, hat man manchmal nicht verschiedene Locations?
Nee, wir haben da sehr schwer in München ein leeres Haus zu finden, eigentlich fast unmöglich. Wir haben ganz lange gesucht, aber mir war es wichtig, um diese Freiheit zu haben. Also wir hatten, das war wirklich ein Haus mit zwei gleichen Wohnungen.
Ja. Und wie hat das funktioniert? Ich meine, es ist ja logisch, dass dann auch sozusagen beim Spielen, auch in den Pausen, sitzen die jungen Leute wahrscheinlich immer zusammen und dann eben die etwas älteren Kollegen und quatschen oder hat sich's vermischt oder gab es vielleicht sogar Andeutungen von Konflikten wie auch im Film?
Nee. Also die Älteren, die haben sich da wirklich irgendwann einen Spaß gemacht und das fand ich auch schön zu sehen, weil das ja sehr unterschiedliche Lebensläufe auch sind. Heiner Lauterbach mit 200 Produktionen, Film und Fernsehen und Michael Wittenborn hauptsächlich Theater, Gisela Schneeberger eher Kabarett und komödiantische Elemente und so. Und die drei haben sich plötzlich total super verstanden und man hat die auch öfter mal so irgendwo lachen hören. Die Jungen hatten auch ein bisschen weniger Tage. Da hatte ich schon den Eindruck, die waren eher so ein bisschen auch konzentrierter auf die Sache.
Logischerweise vermutet man doch, dass der Regisseur, auch der Autor in dem Falle, die Alten eben lieber gewinnen lassen will.
Ja, ich habe die natürlich auch ein bisschen netter gezeichnet, weil sie von mir weiter weg sind. Also ich persönlich sehe mich näher bei den Jungen.
Klar.
Das ist die Zeit. Naja, nicht weil ich es noch wäre, sondern weil ich daherkomme. und weil ich das Alter der Älteren, Verzeihung, einfach noch nicht erreicht habe. Und dann habe ich die vielleicht auch ein bisschen härter angefasst und ich denke mir, das halten die schon aus. Sind alle sechs, wie sie da stehen, in diesem Film nicht die Gewinner. Also die Älteren, die ohne Geld in dieser Welt stehen und irgendwie mit einem neuen Abschnitt ihres Lebens klarkommen müssen und aber nicht hinkriegen, sich auf diese Veränderung einzulassen und nur versuchen, ihre Jugend nachzuspielen, was völlig zum Scheitern verurteilt ist. Und die Jungen, die mit Burnout und allen möglichen Gebrechen dem Druck überhaupt nicht gewachsen sind. Also diese sechs Personen sind gut beraten, sich gegenseitig ein bisschen aneinander anzulehnen.
Und ich könnte mir vorstellen, mit einer Wendeltreppe oder so könnte man daraus eben auch eine ganz große WG mit Durchbruch machen. Irgendwann mal wäre das ja Modell fürs Zusammenleben. Ich nenne mal alle Schauspieler, weil es wirklich ein Ensemblefilm ist, finde ich. Alle sechs machen das hervorragend. Gisela Schneeberger, Heiner Lauterbach, Michael Wittenborn, die Rentenbezieher oder auch Nicht-Rentenbezieher und Claudia Eisinger, Caroline Schuch, Patrick Güldenberg, die künftigen, vielleicht wichtigen Leute in unserer Gesellschaft, vielleicht aber auch die künftigen Harzer. Das weiß man nämlich nicht ganz genau, wie ihre Karrieren dann so weitergehen. Ganz herzlichen Dank. Wir sind die Neuen von Ralf Westhoff. Dieses Instrument, das Sie gerade hören, ist nicht irgendeine Orgel, sondern es ist eine Kostbarkeit. Es ist eine Stummfilmorgel zu hören in Berlin im Kino Babylon. Dort befindet sie sich und sie ist der Star eines ganzen Festivals. Ein Festival, das gestern begonnen hat. Das ist schon das fünfte Stummfilmfestival im Babylon. Ich freue mich sehr, dass heute gleich nach der Öffnung hier zu uns hergeeilt, kann man sagen, der Kurator zu Gast ist. Friedemann Bayernchen, herzlich Grüße. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Knut.
Gestern ging es also los und es ist nicht das erste, ich habe es schon gesagt, es ist schon das fünfte Stummfilmfestival. Aber die Orgel, die ist diesmal der Star, das ist neu.
Die Orgel kommt hier zu neuen Ehren. Es gibt in Babylon seit März eine festangestellte Kinoorganistin. Mhm. Es ist wahrscheinlich die einzige Kinoorganistin in Deutschland, um nicht zu sagen in Europa, die diese Orgel jetzt regelmäßig spielt, so wie man eine Kinoorgel spielen sollte. Sprich unter Einbeziehung aller Register, die diese wunderbare Orgel hat. Also Hupen, Autohupen, Windgeräusche, Donnerhall etc. etc.
Das ist Anna Wawilkina, die ich auch schon ein paar Mal gehört habe, die wirklich eine große Meisterin ist. Und man muss vielleicht auch noch mal betonen, diese Orgel in Babylon ist nicht nur ein wunderschönes Instrument, sondern es ist eben auch ein historisches Zeugnis und zwar in einmaliger Situation, nämlich dort, wo es hingehört.
Es ist die letzte intakte Kinoorgel in einem der letzten noch erhaltenen Stummfilmkinos in Deutschland, 1929 eingeweiht und sie ist dort nie weggekommen. Sie ist dort immer geblieben. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, wie man so schön sagt, an das wir besonders erinnern wollen, dass wir besonders herausstellen wollen, denn das hat ja auch einen großen Schau- und vor allem Hörwert.
Unbedingt. Also es ist diesmal ein Stummfilm-Orgelfestival. Im Babylon seit gestern läuft es und wenn man jetzt mal so schaut, was ihr euch ausgewählt habt, was du also ausgesucht hast, dann sind das Filme, ich würde mal sagen, also mit all den Skandalen, die es offenbar damals schon im Kino gab. Homosexualität, Inzest, Prostitution, Drogen. Also du hast alles zusammengenommen, was gut, teuer und aufsehenerregend ist.
Das kommt nicht von ungefähr. Das Motto dieses Stummfilmfestivals lautet Begierde und Schrecken. Begierde und Schrecken im Kino der 20er Jahre. Wir wollten mal den Auswirkungen des Ersten Weltkriegs nachspüren, der ja vor 100 Jahren ausgebrochen ist. Es gibt zwei maßgebliche Strömungen im Kino der 20er Jahre. Das ist Begierde und Schrecken. Begierde deshalb, weil ab November 1918, also noch vor Kriegsende, die Filmzensur in Deutschland fiel. Die wurde dann zwar im Mai 1920 wieder eingeführt, aber trotzdem war danach nichts mehr so, wie es vorher war. Das heißt, es wurden auch Tabus durchbrochen. Es gab sehr viele Sitten- und Aufklärungsfilme. Heute würde man dazu sagen Sexfilme. Und ein maßgeblicher Protagonist dieser Reihe oder dieser Welle war Richard Oswald. In Wien geboren, er hat aber in Berlin gearbeitet, hatte hier sogar ein eigenes Kino an der Kantstraße. Und er hat sich um dieses neue Genre verdient gemacht, hat einen Film gedreht wie Anders als die anderen. Das war der erste Film, der das Thema Homosexualität thematisiert hat. Aber es gab eben auch Gruselfilme, Horrorfilme und auch die hat er gedreht. Zum Beispiel Unheimliche Geschichten. Ein Episodenfilm mit 5 Episoden basierend auf Gruselgeschichten von Edgar Allan Poe oder Stevenson. Und auch diesen Film zeigen wir im Festival.
Es sind wenige Filme dabei, die man kennt, also die einfach dazugehören, denke ich mir, Kabinett des Dr. Caligari, vielleicht der deutsche Stummfilm. Es sind auch Sachen dabei, von denen wahrscheinlich die meisten Leute noch nie was gehört haben. Also nach welchem Prinzip hast du das dann ausgewählt, beziehungsweise in Bekanntes und Unbekanntes verbunden?
Also schon danach, inwieweit in diesen Filmen das traumatische Erlebnis des Krieges wiedergespiegelt wird. Der Krieg wird selten sozusagen direkt thematisiert in den Filmen, aber er findet sich doch sehr stark in Reflexionen, in der ganzen Stimmung dieser Filme. Nimmt man einen Film wie Nerven zum Beispiel, das war ein Film, in dem die Leute wirklich reihenweise in Ohnmacht gefallen sind, weil das, was er auf der Leinwand gezeigt hat, so ungeheuerlich war, dass er für damalige Verhältnisse kaum erträglich war. Oder aber auch andere erotische Geschichten wie die Liebschaften des Hector Dalmore mit Konrad Veidt, aber auch sowas die Büchse der Pandora mit Louise Brooks oder Tagebuch einer Verlorenen. All diese Filme spiegeln sozusagen das wider, was unmittelbar nach Kriegsende, also 1919, 1920 im deutschen Kino virulent war.
Also eine Zeit der Beunruhigung, auch des Verlierens von Systemen, von Wertmaßstäben. Alles ist in Bewegung, alles löst sich auf. Und das findet man auch in diesem Film. Dann ein letztes Wort noch zum Festival insgesamt, zur Atmosphäre. Du kennst natürlich die Orgel jetzt, du weißt, wie das klingt, wenn die Orgel im Stummfilme begleitet. Aber was meinst du, erwartet die Leute eben, die da hinkommen, sich jetzt diese Filme ansehen, in dieser besonderen Atmosphäre, eben live begleitet an der Orgel?
Die Zuschauer erwartet wirklich ein seltenes Erlebnis, nicht nur Filme in ihrem historischen Rahmen zu sehen, sondern auch mit der akustischen Untermalung, wobei sowohl Anna Wawilkina als auch Florian C. Reitner aus Wien, ein junger Organist, der Anna Wawilkina unterstützt, Meister sind in der freien Improvisation, aber es ist keine experimentelle Musik, die dort erklingt, sondern es ist eher eine Musik, die sich an klassischen Vorbildern orientiert, also an der Romantik und vor allem eines ganz, ganz wichtig, sie geht auf die besonderen Verhältnisse, auf die besonderen Möglichkeiten dieser wunderbaren Orgel ein.
Historische Filme an einem historischen Ort, auf einem historischen Instrument, was will man mehr? Das 5. Stummfilmfestival ist diesmal also auch ein Orgelfestival. Bis zum 27. läuft also dieses Festival mit großartigen Filmen. Bedanke mich erstmal herzlich beim Kurator, beim exzellenten Filmkenner Friedemann Bayer. Schön, dass du bei uns warst. Natürlich viel Erfolg weiter beim Festival.
Vielen Dank auch.
Und bedanke mich herzlich für die Freikarten, die du mitgebracht hast, nämlich für heute Abend 19.30 Uhr Varieté, auch ein Klassiker, übrigens auch mit einer sehr berühmten Frau, damals jedenfalls Lia Di Putti, ne? Inzwischen auch vergessen, damals ein Superstar, und Emil Jannings, überhaupt der große Schauspieler des deutschen Stummfilms. 19.30 Uhr, wir haben dafür Freikarten unter 0331 70 99 111, 0331 70 99 111, Varieté im Kino Babylon, wo das Stummfilmfestival läuft.
Das Einzige, was an der Berlinale doof ist, sind die Temperaturen. Darum präsentiert Radio 1 jetzt die Sommerberlinale. Vom 24. bis zum 27. Juli im Radio 1 Freiluftkino Friedrichshain. Mit einem Querschnitt des letzten Festivals aus Wettbewerb, Panorama, Forum, Perspektive Deutsches Kino und Berlinale Shorts. Die Sommerberlinale. Im Radio 1 Freiluftkino Friedrichshain. Radio 1. Weil eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, aber eine Berlinale schon. Und natürlich nur für Erwachsene.
Sie alle wissen, wir sind als offizielles Berlinale Radio natürlich dem Berliner Filmfestspielen engstens verbunden und feiern das ausgiebig im Februar, wenn es soweit ist, und leiden natürlich wie alle anderen unter dem einzigen negativen Umstand der Berlinale, nämlich mieses Wetter. Die Leute erkälten sich, in der Regel schneit oder wir haben Schneeregen, die Frauen können ihre schönen Klamotten nicht zeigen auf dem roten Teppich. Das ist nun mal ein Nachteil, den kann man nicht abschaffen. Was man aber tun kann, ist, dieses wunderbare Gefühl der Berlinale in den Sommer hineinzuholen. Und das tun wir nun schon seit langem. Mit großem Erfolg. Am Donnerstag ist die Eröffnung der nächsten Sommerberlinale und ich grüße erstmal ganz herzlich den Betreiber des Radio 1 Freiluftkinos, wo das alles ja stattfindet, Arne Höhne. Hallo Arne.
Hallo, gut.
Donnerstag ist es also wieder soweit. Was würdest du sagen, was macht denn vielleicht auch den Erfolg aus dieses Projektes, das wir schon lange gemeinsam da betreiben? Warum kommen die Leute so gern im Sommer und sehen sich Berlinale-Filme aus dem Februar an?
Ja gut, einmal ist natürlich diese Wettersache, die du eben erwähnt hast, im Vergleich zur normalen Berlinale. Und natürlich gucken wir dann im Sommer ausnahmsweise mal auf den Wetterbericht und freuen uns, dass es für diese Sommerberlinale wettermäßig schon mal gut aussieht. Vielleicht haben die Leute auch Entzugserscheinungen, denn die Berlinale ist ja eigentlich sozusagen auch der große Fluchtpunkt, wo man irgendwie in Berlin 2 Wochen ins Kino geht, egal was, egal wann, die ganze Zeit unterwegs ist, und dann können Mangelerscheinungen auftreten. Da helfen wir mit den Filmen, die wir ausgesucht haben. Die sind in der Regel noch nicht im Kino gewesen oder kommen gar nicht ins Kino. Das heißt, es sind auch Highlights, die man nicht immer zu Gesicht kriegen wird, sondern nur bei uns.
Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Nicht? Zum einen geht man ja ins Freiluftkino sehr gern und sieht sich Filme an, die man verpasst hat oder eben, die man mit Freunden nochmal so unter freiem Himmel sehen will. Gestern zum Beispiel Fuck You Goethe lief bei euch. Wie viele Leute waren da?
Ja, etwas über 2000, war eine Riesenparty.
Also, und, das ist das Typische, ne? Genau, das, was man so erwartet beim Freiluftkino. Bei uns, bei der Sommerberlinale, also sind es Entdeckungen, Berlinale, Filme. Fangen wir mal gleich vielleicht an mit der Eröffnung. Also am Donnerstag gibt es einen ganz wunderbaren Film, da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich dabei sein darf. Das ist ein Film, der bei der Berlinale sowas wie ein Geheimtipp war.
Genau, aus der Perspektive deutsches Kino, eine Reihe, die halt deutsche Filme präsentiert innerhalb der Berlinale. Der Film heißt Anderswo und fängt irgendwie so ein bisschen komisch an. Man denkt erstmal, oh, es wird irgendwie ein Beziehungsfilm zwischen einer stressigen Frau und irgendwie einem langweiligen Freund oder so. Dann nimmt aber alles irgendwie eine irre Wendung. Die Frau ist Israelin, viele Israelis leben in Berlin und irgendwie, weil alles nicht läuft hier, Stipendium läuft nicht und so weiter, geht sie zurück nach Israel, überraschend, um da sich eigentlich zu erholen oder so. Und dann holt sie da ihre Familie ein, die ist halt wie viele typische israelische Familien laut, die streiten sich, die Vergangenheit ist sofort wieder auf den Tisch und da ist einfach unheimlich viel Leben drin. Und zu allergrößten Überraschung kommt dann der deutsche, eher langweilige Freund, wie man denkt, zu Anfang nun auch noch dahin und mischt mit in dem Familienleben, dass diese Frau eigentlich gar nicht mit ihrem Freund teilen wollte.
Also dieser Film von Esther Amrani, die selbst in Berlin lebte, an HFF Potsdam-Babelsberg übrigens studiert hat, ist sehr autobiografisch gefärbt und ist auch ein Film so über Heimat. Wo ist man zu Hause? Wie findet man eine neue Heimat vielleicht, wenn man mit der alten nicht mehr so gut klarkommt? Also all das wird in diesem Film sehr witzig und sehr originell verhandelt. 21.30 Uhr am kommenden Donnerstag, also mit Anderswo. Ich finde, ein schöner Auftakt. Und Arne, du hast damit ja auch schon das Prinzip beschrieben, nämlich, dass sich die einzelnen Sektionen an den einzelnen Tagen präsentieren. Das geht ja auch so weiter.
Genau, am Freitag dann aus dem Panorama der Film The Way He Looks aus Brasilien. Da haben wir gerade viel hingeguckt und gucken jetzt nochmal auf eine sehr tolle, sehr schöne, sehr bezaubernde Geschichte, muss man sagen, von Jugendlichen, die eigentlich da irgendwie einen heißen Sommer verbringen, so wie wir auch nächsten Freitag hoffentlich. Und es geht um einen Jungen, der ist blind, aber das wirft ihn eigentlich gar nicht so aus der Bahn, das wirft ihn nichts aus der Bahn, außer die Langeweile mit seiner Freundin am Pool und die erste Liebe. Und der Film hat die Leute so mitgerissen bei der Berlinale. Ich habe den da gesehen im Cinemax 7 und es war so Standing Ovations. Man war irgendwie so glücklich mit diesen Jugendlichen da in Brasilien. Das wird eigentlich, glaube ich, eine Riesenparty am Freitag. Na, Teddy hat der Film gewonnen, weiß ich gar nicht, ob ich gerade schon gesagt habe.
Am Samstag dann Anke Lewicke bei euch vor Ort, die wird vorstellen den Goldenen Bären, den Gewinner. Feuerwerk am helllichten Tag, also aus China, ein Film, der dann auch im Kino ganz regulär zu sehen ist. Und vielleicht noch abrunden dann am Sonntag?
Am Sonntag aus dem Forum ein Film und der kommt jetzt garantiert nicht ins Kino oder vielleicht nur irgendwann ganz klein. Dabei ist er so, so lustig und der heißt Die Entführung des Michel Houellebecq, also dieser französische Philosoph. Da kannst du gleich nochmal erklären, was eigentlich alles sein Konzept ist und so weiter. Der jedenfalls war mal ein paar Tage verschwunden, das ist eine wahre Geschichte. Und dieser Film rekonstruiert jetzt eigentlich den Grund, warum er verschwunden ist. Und das Lustige ist, dass dieser Michel Houellebecq sich bereit erklärt hat, sozusagen die Hauptrolle zu spielen in dem Film. Und er spielt wahrscheinlich sich selber, wie er auch wirklich ist, irgendwie eigentlich irgendwie so ein bisschen griesgrämiger, egozentrischer, selbstbezogener, sehr lustiger alter Mann, der nie die Klappe hält. Und das ist einfach sehr, sehr witzig. Entführt wird er von so einer, eigentlich so einer Prolltruppe irgendwie auf einem Schrott, die auf dem Schrottplatz lebt und Lösegeld will für ihn und keiner möchte es bezahlen, weswegen die da eine ganze Weile sehr lustig miteinander verbringen.
Ich werde sein Konzept natürlich jetzt nicht erklären, aber darauf verweisen, dass natürlich auch in Deutschland ein sehr viel gelesener Autor ist, ein wirklicher Kultautor.
Und dieser aber für den Film sozusagen, man muss es nicht gelesen haben, sondern die Komödie an sich funktioniert so, das versteht man irgendwie sofort.
Man hat einen Riesenspaß, aber auch dies war übrigens einer der Hits der Berlinale. Und damit zum Schluss nochmal, Arne, vielleicht deine Einladung. Sag uns, warum sollen wir jetzt ab Donnerstag täglich ins Radio 1 Freiluftkino kommen?
Sie sollen jeden Tag, alle Leute sollen täglich ins Radio 1 Freiluftkino kommen natürlich und Donnerstag ganz besonders, weil die Filme zum Teil nicht zu sehen sein werden, haben wir gerade schon gesagt, weil es ein Riesenvergnügen ist, zusammen mit vielen Leuten Filme zu sehen. Diese Freiluftkinos haben ja immer eine andere Stimmung als so ein normales Kino, wo man so getrennt sitzt in seinen Sitzen, irgendwie hier ist gemeinsames Kinoerleben. wollen wir nicht verpassen.
Eben, und ein wunderschönes Kino ist es auch. Die Eröffnung also der Sommerberlinale am Donnerstag um 21.30 Uhr mit Anderswo. Das Team wird selbstverständlich dabei sein und auch Rede und Antwort stehen und all die persönlichen Dinge erzählen, die in diesen Film mit hineingeflossen sind. Wir haben dafür Freikarten für die Eröffnung. 0331 70 99 111, die Eröffnung der Sommerberlinale am kommenden Donnerstag, präsentiert von Radio 1. Bedanke mich sehr herzlich bei Arne Höhne und wünsche uns eine schöne Berlinale im Sommer.
Vielen Dank, tschüss.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wissen, dass es gewisse Schwierigkeiten gibt zwischen dem großen Deutschland und der kleinen Schweiz. Wir denken natürlich ans Bankgeheimnis, an Steuerflucht. Es gibt noch andere Probleme, von denen ich bisher gar nichts wusste. Also Fluglärmdebatten zum Beispiel, was eher die Leute so im Süden eben betrifft. Also es ist nicht alles so richtig golden zwischen diesen beiden Ländern. Und auch in Zürich, weiß man, gibt es eine deutsche Invasion. Die Leute sehen das nicht so wahnsinnig gern. Es gibt jetzt einen Film, der uns zeigt, wie man alle Probleme auf einen Schlag lösen könnte. Zack, ganz einfach, wir treten bei. Aber das werden wir uns jetzt genau erklären lassen von dem Mann, der diesen Film gemacht hat. Der große Kanton ist eben genau die Beschreibung der politischen Lösung für all diese Konflikte. Ich freue mich sehr, dass ein Mann hier bei uns ist, der in der Schweiz übrigens sehr bekannt ist, also als Kabarettist, auch eine eigene Fernsehshow hat, jetzt also diesen Film geschaffen hat. Ganz herzlich willkommen, Viktor Giacobbo. Schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo, bin gerne gekommen.
Freut mich sehr und es freut mich auch, dass Sie so ein Visionär sind, dass Sie es einfach gesagt haben, Schluss jetzt mit diesem ganzen Rumgestreite, Rumgezicke. Wir haben eine Lösung gefunden. Vielleicht können Sie die erstmal politisch beschreiben. Also was ist Ihr Vorschlag in diesem Film?
Ja gut, es ist ja weniger mein Vorschlag, als dass ich sage, es gäbe einen Plan. Und ich frage mal die Leute, was denken sie darüber? Ich frage mal die bekannte Politiker aus Deutschland, viele Persönlichkeiten auch aus der Schweiz. Wie könnte man das lösen? Indem man nämlich einfach Deutschland als Kanton zu den übrigen Kantonen der Schweiz hinzunimmt. Und das wäre dann eigentlich ein Land. Nicht in ihrem Sprachgebrauch sind das die Länder, bei uns heißen die Kantone. Und wenn dann Deutschland eines unserer Länder wird, dann sind sie ja nicht mehr für alles verantwortlich. Gilt auch Schweizer Recht, da müssen sie sich auch. Was allerdings noch jetzt, und das habe ich jetzt erst gemerkt, bereits nach Fertigstellung des Films, jetzt wären natürlich wir Weltmeister.
Das war mein erster Gedanke,
ja, natürlich,
als ich das gesehen habe.
Natürlich.
Ihr hättet es geschafft,
ja, dadurch, ich meine, ne? Es kann ja nicht ein einzelnes Land Weltmeister werden, sondern das ist dann der Staat.
Genau, das war aber nicht geplant.
Nein, das war natürlich ein bisschen noch vor, bevor das jetzt eingetreten
aber
ist.
Aber an der Stelle nochmal großen Respekt für die Schweiz übrigens. Sie haben sich toll geschlagen, finde ich, als Fußballmannschaft.
Ja, wir haben einen deutschen Trainer gehabt.
Ja, daran lag es wahrscheinlich. Ja,
aus Lörrach, sehr nahe bei der Schweiz allerdings.
Aber zurück zu Ihrem politischen Plan. Was mich wirklich fasziniert hat, war, Sie sprechen mit ganz ernsthaften Politikern, Joschka Fischer, Cem Özdemir, Frank-Walter Steinmeier, Gregor Gysi, dass diese Leute doch so erstaunlich viel, gut, bei Gregor Gysi weiß man das, erstaunlich viel Humor und Schlagfertigkeit entwickeln und relativ ernsthaft mit so einem ganz kleinen Augenzwinker mit ihnen diesen irrsinnigen Plan, ich muss es mal so nennen, diskutieren.
Ja, es haben natürlich alle gewusst, dass es eine absurde These ist, das ist klar. Und sie wussten auch, sie werden hier nicht verarscht, aber sie können ein bisschen ihre Fantasie walten lassen. Und das haben sie gerne getan. Sie haben offensichtlich Spaß daran gehabt in dieser Idee, vor allem beim Joschka Fischer hat mich erstaunt, wie gut er die Schweizer Geschichte kennt.
Ja.
Und der Gregor Gysi, den habe ich natürlich auch angesprochen auf seine Herkunft, weil die Gysis, das ist eine Familie, ein alter Familienname aus Basel. Und das hat er ja dann auch aufgegriffen und hat dann gesagt, natürlich, ich hätte da auch gewisse Vorteile.
Ja.
Er wäre der ideale Regierungschef, hat er gemeint.
Ja, nur auf diesem Wege wahrscheinlich würde er das schaffen, wie wir alle wissen. Aber was natürlich da wirklich dahinter steht, und das ist ein ernsthafter Nebeneffekt dieses ansonsten ja wirklich sehr lustigen, ausgelassenen Films, man erfährt eine ganze Menge. Also ich habe viel über die Schweiz gelernt, aber auch so über die Mentalitätsunterschiede zwischen Schweizer und Deutschen. Also war das bei allem ironischen Spiel bei Ihnen auch so ein bisschen im Hinterkopf?
Das war im Hinterkopf, aber dass es sich so gut gezeigt hat, hat mich dann selber auch erstaunt und auch erfreut natürlich. Und viele, viele Leute haben, auch die Schweizer haben vieles eben nicht gewusst, dass zum Beispiel Rottweil, die berühmte älteste Stadt von Baden-Württemberg, über 100 Jahre lang zur Schweiz gehört hat und dass Konstanz eigentlich auch zur Schweiz wollte, weil unser Kanton Thurgau immer schon das historische Hinterland von Konstanz war.
Jetzt müssen Sie aber trotzdem hier mal darlegen, wo wäre eigentlich der Vorteil, und zwar für beide Seiten. Wenn sich jetzt 80 Millionen Deutsche plötzlich ins Boot holen und gerade in der Schweiz, wo man ja immer das Gefühl hat, das Boot ist total voll, was würde das denn bringen?
Ja eben, das lasse ich ja auch ein bisschen offen. Ich meine, ich komme ja nicht mit meiner Meinung und sage, das ist dann die Lösung. Und ich sage, das könnte vielleicht die Lösung sein. Was meint ihr dazu? Und der Film endet ja dann auch mit einer globalen Lösung.
Ja, denn, also alle kommen überhaupt zusammen irgendwie. Das wäre so
also,
das Beste, klar.
Genau, also ich habe ja dann am Schluss noch das Interview mit dem amerikanischen Botschafter in der Schweiz geführt. Der war ein bisschen neidisch, nicht, dass wir nur die Deutschen eventuell aufnehmen wollen. Und ich habe ihn dann gefragt, na, würde die USA auch dazukommen? Und wenn ja, bringt ihr die UNO aus New York gleich mit.
Ja, aber Sie haben trotzdem noch nicht gesagt, wo wären die Vorteile? Sie machen ja auch Umfragen in Rottweil zum Beispiel. Leute sagen alle, bei aller Liebe und Freundschaft zur Schweiz, es muss nicht unbedingt sein.
Nein,
wir müssen da nicht rein.
Nein, das muss nicht unbedingt sein. Es hat allerdings einige Stimmen gegeben, die schon immer ein bisschen die süddeutschen Staaten eben zusammensehen mit den, auch mit Vorarlberg und mit den, und wenn wir ja von der Schweiz reden, reden wir ja immer von der deutschen Schweiz. Ja. Nicht? Das müssen wir auch immer sagen. Wir sind ein kleines Land, aber wir haben vier Sprachen. Der größte Teil davon ist die deutsche Schweiz. Da sind auch die Konflikte immer programmiert. Und es ist so eine Art Hassliebe, die uns verbindet. Nicht? Wir haben ja dieselbe Kultur, wir haben dieselbe Sprache, fast jedenfalls. Ja. Wir reden sie ein bisschen anders als ihr. Aber sonst sind wir so nahe zusammen. Und das löst dann eben auch diese Gefühle aus. Nicht? Jetzt sind sehr viele Deutsche in der Schweiz und die haben eben nicht dieselben Arbeitsposten wie früher die Portugiesen oder die Italiener, nämlich die sogenannten niederen Jobs, sondern die sind jetzt Chefs bei uns. Die sind Oberarzt und so. Und das hat viele Schweizer ein bisschen verunsichert.
Aber wenn die alle einem Land angehören würden, wäre das dann völlig egal. Meinen Sie, dann wäre alles weg. Wir müssen allerdings auch aus der EU raus. Wir müssen auf den Euro verzichten, was wahrscheinlich viele gern tun würden. Wir müssen aus der NATO raus. Also Sie würden mit diesem Vorschlag wirklich ein Erdbeben auslösen. Da würde richtig was passieren.
Ja, natürlich. Das ganze Gebilde wäre ein neutraler Staat, weil es war ja die Schweiz. Nicht? Es ist nicht die Schweiz, die Deutschland beitritt, sondern Deutschland der Schweiz. Sie müssen raus aus der EU. Da hätten wir vielleicht noch ein paar Stimmen, die uns das begrüßen würden. Auch in Deutschland, würde ich jetzt mal so sagen. Und es hätte natürlich einen großen weltpolitischen Impact. Das ist ja ganz klar.
Und dieser Film hat also die Leute, die Sie da befragt haben, wirklich angeregt, so richtig frei zu drehen, total zu spinnen. Also Ecke Heinreich geht ja dann sogar so weit, ist auch sehr amüsant, dann sich gleich eine Monarchie zu wünschen. Jetzt auch egal, nicht? Also wenn wir das alles neu ordnen, könnten wir auch wieder einen Kaiser haben oder sowas. Also der Film feiert etwas, was es in der Politik leider Gottes viel zu selten gibt, nämlich die Kraft des Humors und der Fantasie. Bedanke mich sehr herzlich bei dem Schöpfer dieses Werkes, der übrigens auch in mehreren Rollen zu sehen ist. Ja, etwas, was für Sie nicht untypisch ist, sich immer mal wieder auch in ganz andere Figuren hineinzudenken und die dann auch selbst zu spielen. Victor Giacobbo hat geschaffen den Film Der große Kanton, Beitrittsvision Deutschlands zur Schweiz. Ihnen alles Gute, auch ohne Weltmeistertitel, glaube ich, haben Sie ein sehr schönes Land und leben da sehr gut.
Ja. Vielen Dank.
Sie hören Radio 1 mit dem Filmmagazin 12 Uhr mittags und ich habe es ja schon angekündigt, wir wollen reden über einen wunderschönen Berlin-Film, der das Gefühl der Stadt aufnimmt, der aufnimmt, wie sich die jungen Leute da fühlen, wie man sich verlieren kann in dieser Stadt auch, wie die Stadt sich hier in diesem Film präsentiert, finde ich, so hat man sie aber zum Glück auch wirklich noch nicht gesehen. Es ist ein neues, ein anderes Bild und es ist zugleich ganz vertraut. Umsonst heißt dieser Film und ich freue mich sehr, dass die Macher heute bei uns sind. Ganz herzlich willkommen. Zum einen ist es der Regisseur und Autor Stefan Gehne. Hallo, hallo. Stefan, im Film auch zu sehen, als Fiesling muss man sagen, ne? Also irgendwie keine sehr sympathische Figur im wirklichen Leben, aber ein hinreißender Regisseur, der diesen schönen Film gemacht hat, auch mit ganz wunderbaren jungen Darstellern. Hauptrolle Ceci Xu. Hallo.
Hallo.
Die wir auch schon mal gesehen haben in Die Unerzogenen. Wie alt warst du damals?
14.
14. Und zwischen bist
jetzt
du?
Jetzt bin ich 23.
So viel Zeit schon mal gegangen, wie da seid. Aber du hast dich natürlich sehr verändert. Trotzdem habe ich dich wiedererkannt. Auch dieses Unangepasste, dieses Besondere dieser Figur, über die wir auch noch reden wollen, Stefan. Aber erstmal, du nimmst uns ja mit nach Kreuzberg 36. Also, und das ist auch wirklich wichtig im Film. Du nimmst das ja auf, die Räume, die Straßen, die Plätze. Warum war dir dieser Ort, diese Region so wichtig? Hätte ja auch bei uns in Friedrichshain sein können, zum Beispiel.
Naja, mich interessiert schon der Unterschied, der feine Unterschied zwischen dem, was sich da tut, also wo das eben Touristen sind, die mit dem Falkplan rumlaufen oder auf Sauftour sind oder eben Leute, die mit unbestimmter Dauer da wohnen. Und nun kann man sagen, Touristen sind auch okay, ich bin ja auch Tourist irgendwo, aber sie kreieren so einen Unterschied, in dem wie sich das anfühlt und wie es belebbar ist. Und das wollte ich auch zeigen, gerade weil ja auch diese ganze Diskussion um was passiert mit Kreuzköln, leicht, sehr undifferenziert darin ist es jetzt nervig und wird gentrifiziert, was auch sicherlich ein Teil ist, aber eben nicht der alleinige Teil.
Aber in deinem Film trifft sich eben sehr schön, finde ich, das, was von außen kommt und das, was schon da ist, also Vergangenheit und Gegenwart, wenn man so will. Die Figur, die du spielst, Ceci, also Aziza heißt sie, ne? So ein toller Name, die kommt erstmal von ganz weit her. Wo war sie nochmal? In
Portugal.
Ne? Sie kommt wieder und was stellt sie fest? Ihr Bett ist belegt. Was ist da passiert?
Na, da ist ein Untermieter, wohnt jetzt bei ihr im Bett, den ihre Mutter da einfach hingebracht hat.
Netter junger Mann, den sie auch ganz sympathisch findet.
Ja, ganz sympathisch, aber eigentlich hat sie gar keinen Bock, dass er da ist. Weil sie dachte, sie kommt zurück und wird jetzt herzlich empfangen, obwohl sie nicht mal angekündigt hat, dass sie kommt, aber naja.
Und der Typ spricht auch nur Englisch, was sie nicht so wahnsinnig gut
was
kann.
Was sie auch nicht gut kann. Und dann laufen die ja noch rum, dann fängt er an, in Mülltonnen zu kramen, dann denkt sie, wo bin ich denn hier gelandet?
Also der Typ, der lebt schon auf sehr ungewöhnliche Weise. Wie würdest du denn deine Figur so beschreiben? Was ist das für ein Mädchen?
Ich würde mal sagen, so ein typisches 16-jähriges Kreuzberger Mädel, ein bisschen naiv, frech, ne? Berliner Schnauze Und aber eigentlich liebenswert. Mhm. Aber wie gesagt, noch so ein bisschen naiv, weil sie ist einfach, ich finde sie auch lustig.
Mhm. Der Film hat einen ganz eigenen Witz auf jeden Fall. Ja. Stefan, was wolltest du erzählen über diese jungen Leute? Also zum einen ist es eine Entwurzelung, die ja für sie gar nicht schuldhaft verursacht wurde. Sie ist mehr oder weniger indirekt, wenn man so will, von der Mutter rausgeschmissen worden. Und der Konflikt mit der Mutter ist, glaube ich, im Film auch ganz wichtig.
Also auf jeden Fall ist der ganz wichtig dafür, wobei die ja so einen riesen Konflikt nicht haben eigentlich. Also die sind sich auch irgendwie sehr ähnlich. Da gibt auch diese Geschichte mit den Tagebüchern, wo man denkt irgendwie, die können die auch austauschen vielleicht. Und ich meine, wir haben generell bei dem Film auch gar nicht so jetzt versucht, diese Backstories so richtig zu entwickeln. Eigentlich haben wir da gar nicht drüber geredet, was ist da wirklich passiert in Portugal, warum ist sie wieder da. Ja. Oder auch zum Beispiel, ob sie das so schlimm findet oder nicht, das kann man auch offen lassen. Und wir haben das also jetzt auch gar nicht so vertieft sozusagen, sondern wir haben einfach das der Fakt. Und natürlich können Leute auch ganz unterschiedliche Sachen damit verbinden. Mir hatte jetzt letztens jemand gesagt, das sei eigentlich wie ein Godard-Film, wo die Verachtung, wo es irgendwie der Verrat ist und dann geht alles schief oder so. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, hat mir aber gefallen.
Auf jeden Fall finde ich mal gleich mit Godard gar nicht so schlecht, zumindest mit seinen frühen Werken, also dieses bewegte Bild, da mal dabei zu sein, das Gefühl zu haben, man sieht ihm Leben irgendwie so zu. Es ist unheimlich natürlich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ihr da jetzt irgendwie Dialoge gepaukt habt oder so. Wie hat das funktioniert?
Also es gab zwar ein Drehbuch, das haben wir mal, um uns den Film vorzustellen, und es gab sozusagen die Story, ansonsten ist es wirklich alles von den Leuten selber gekommen, also was die erzählt haben und wie und so weiter. Und ich fand es auch toll, so beim Abhören nochmal so der ganzen Takes, wie auch Ceci, aber auch die anderen sozusagen, das Improvisieren, aber das trotzdem das Schaffen, das auch irgendwie ziemlich ähnlich dann wieder zu machen. Und dann spielt natürlich auch eine sehr große Rolle die Kamera von Volker Sattel und Thilo Schmidt, also die eben dann auch das auf den Dolly zu setzen und dem so eine Ruhe zu geben. Also das, ich dachte auch eher, wir sind unsichtbar, aber Volker und Thilo wollten das dann auch, dass es dann eher so ist, und das war auch eine sehr gute Entscheidung.
Bei Volker weiß ich eben auch, der hat große Dokumentarfilmerfahrung, also vielleicht ist das auch nicht ganz unwichtig, das aufzunehmen. Sissi, wie ist es für dich als Schauspielerin, dann eben so auf sich selbst auch wieder zurückgeworfen zu sein? So stelle ich es mir ja vor, nicht? Wenn man kein Drehbuch hat, wenn man so eine grobe Linie hat, man hat ja nichts, woran man sich festhalten kann. Ist das schwerer als...
Nee, finde ich eigentlich überhaupt nicht. Ich improvisiere viel lieber, als irgendeinen Castingtext zu haben. Macht viel mehr Spaß. Dann bist du viel freier und kannst eben viel natürlicher sein. Ja, ich weiß nicht.
Gibt es auch Überraschungen? Also ich denke mir zum Beispiel die Gespräche mit deiner Mutter, also die ja teilweise ganz heftig sind und dann wieder fallen sich im Arm, übrigens typisch in dem Alter, finde ich, so Mutter-Tochter, ne? Die Emotionen sind so groß, aber die Liebe ist stärker, finde ich, als alle Konflikte. Gab es da auch so einen Augenblick, wo du dachtest, ach, was sagt die denn jetzt plötzlich? Oder?
Nee, dann denke ich manchmal eigentlich mehr, wie kann ich sie zurückdissen? Das denke ich mir eigentlich mehr. Was kann ich jetzt sagen, damit ich besser bin sozusagen als sie? Also, weil wenn du jung bist, willst du ja eigentlich immer mehr zu sagen haben als deine Mutter. Mhm. Aber naja.
Ich finde es irgendwie sehr toll, wenn sie sich nach dem größten Streit eigentlich ganz natürlich wieder so auf den Arm schließen. Also merkt man, die Bindung ist ja da. Und ich denke, das ist auch was wirklich Wichtiges in diesem Film, dass sie, so entwurzelt, wie sie vielleicht im Augenblick ist, sehr viele Bindungen hat. Es ist nicht nur die Stadt, es sind auch die Freundinnen, Freunde. Also du wolltest, glaube ich, jetzt auch nicht so ein heftiges Sozialdrama erzählen, sondern was war so dein Ziel?
Also es geht auch darum, einen bestimmten Rahmen zu schaffen, in dem man das überhaupt erzählen kann. Also jetzt eben nicht nur die Beziehung, sondern auch die Stadt erzählbar ist. Zum Beispiel eben den Blick auf Zack in dem Film oder eben jetzt Elliot McKee.
Der junge Mann, der da plötzlich im Bett liegt.
Genau, und diese Art quasi in der Stadt zu sein und sie zu benutzen, sich auf die Parkbänke zu setzen und einfach auch Zeit vergehen zu lassen, die geht auch nur aus dem Kontrast heraus. Und insofern ist der Blick auch von jemand, die eben schon da ist, für die das eben nichts Besonderes ist, die eher genervt ist oder zumindest davon unbeeindruckbar oder wenig beeindruckbar, ganz wichtige Perspektivverschiebungen dafür.
Was du im Film noch gemacht hast, und zwar, das kann man glaube ich verraten, was von Anfang an ja schon irgendwie auch präsent ist, das ist, dass es eigentlich ja ein Film im Film ist. Also wir reden die ganze Zeit über Natürlichkeit und Dokumentarhaftigkeit, aber es ist ja ein gemachter Film und der Regisseur, zumindest ein Schauspieler, spricht uns ja an. Wir werden immer wieder darauf verwiesen, dass das etwas Gemachtes ist. Warum war dir das so wichtig, da so eine Verfremdung einzuziehen?
Ja, weil diese Natürlichkeit so natürlich nicht ist. Und geht auf ganz vielen Ebenen, kann man das sehen. Und wenn dann am Schluss der Film noch echter wird sozusagen, weil es diesen Bruch gibt, dann ist es eben auch noch falscher. Und das ist aber kein Widerspruch. Ich will damit auch gar nicht sagen, dass es unnatürlich ist oder so, sondern ich meine, wir sind auch Darsteller unseres eigenen Lebens und durchaus auch in solchen Situationen. Und das zum einen und zum anderen auch, dass natürlich nicht verdeckt werden kann, dass wir sind zwar jetzt nicht dieses Riesenteam, was da irgendwie mit tollen Cateringwagen mal wieder die Straße blockiert oder so, aber wir sind trotzdem auch irgendwie Leute, die da mit der Kamera zwar niedrigschwellig nerven, aber trotzdem auch das für unsere Zwecke nutzen in irgendeiner Weise.
Aber das habe ich mich auch gefragt. Auf der Brücke zum Beispiel dachte ich mir, es lungern doch relativ viele Leute rum. Also ich war öfter bei Dreharbeiten, vielleicht mehr, als ich es vermutet hätte bei so einem kleinen Independent-Film. Also das ist schon interessant, finde ich, dass du das auch zeigst. Da sind eine Menge Leute hinter der Kamera, die auch so einen Film stemmen müssen. Letzte Frage noch, Ceci, an dich. Du bist ja zwar nicht 16, wir haben es ja gerade gehört, aber doch näher dran als jetzt zum Beispiel ich oder Stefan. Findest du den Ton authentisch? Also reden junge Leute so?
Ja, auf jeden Fall. Ja, also die in Kreuzberg aufwachsen, ja. Und die verstehen auch die ganzen Wörter, die ich da benutze, die, sag ich mal, ihr Ältere nicht verstehen würdet, aber wir reden auf jeden Fall alle so. Ich bin ja auch da geboren und aufgewachsen in Kreuzberg, deswegen.
Heimspiel für dich.
Ja, ja, genau.
Aber ich denke mir, unabhängig vom Lokalkalorit, ist das ein Film über das Erwachsenwerden, über Probleme von jungen Leuten, aber eben auch über das, was Stefan so schön beschrieben hat, nämlich dieses Eingebettetsein in Heimat. Und Heimat ist in dem Falle eben Kreuzberg 36.
Genau.
Ich bedanke mich sehr herzlich. Der Film ist also jetzt im Kino zu sehen. Du wirst ihn heute auch vorstellen, zum Beispiel?
Genau, also läuft jetzt noch in einigen Kinos hier in Berlin und heute im Kino Zukunft bin ich auch da.
Ja, und wunderbares Kiezkino, also da wirst du dich wahrscheinlich sehr wohlfühlen. Wie viel Uhr, welche Vorstellung bist du da?
Es ist um 8.
Zum Abend, dann, also erst Film und dann Gespräch mit dir. Mhm. Mit Stefan Gehne, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke.
Ein
Film mit wunderbaren Darstellern und Darstellerinnen, darunter Ceci Schuh, bei der ich mich auch sehr herzlich bedanke. Gute Heimreise wieder nach Kreuzberg.
Danke.
Mach's gut. Tschüss.
12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.